Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Nachdem ich euch vor ein paar Folgen bereits erzählt habe, was meine größten Fehler an der Börse waren, als ich vor 12 Jahren angefangen habe zu investieren, ziehen wir diesen Podcast etwas anders auf. Und zwar geht es jetzt darum, wie ich vorgehen würde, wenn ich jetzt bei Null starten würde. Also wenn ich jetzt mit all dem Wissen, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, mit all den Learnings, mit all den Fehlern und so weiter, wenn ich jetzt also neu anfangen würde. Ich habe das jetzt in unterschiedliche Schritte eingeteilt und ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten Schritt. Und zwar ist es tatsächlich erst einmal die Selbstreflexion. Oder viele können es auch unter Money Mindset betiteln oder Selbstwirksamkeit, wie auch immer. Aber tatsächlich würde ich mir erstmal überlegen, warum habe ich mich denn noch nicht mit dem Thema beschäftigt oder warum habe ich noch nicht angefangen? Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick wie ein bisschen weit entfernt von dem Ziel, dass wir eigentlich anfangen wollen zu investieren. Aber da das Thema Geld und Finanzen so ein komplexes Thema in unserer Gesellschaft sind, ist es einfach wichtig, sich erst einmal zu überlegen, warum habe ich es denn noch nicht getan? Und das ist deswegen so wichtig, weil es einerseits negative Glaubenssätze sein können, dass man sich also denkt, ich kann das sowieso nicht oder Geld ist der Ursprung allen Übels oder Geld per se ist einfach etwas Schlechtes, etwas Negatives. Oder es kann zum Beispiel sein, dass ich bestimmte Verhaltensmuster habe, die mich bis jetzt davon abgehalten haben. Und deswegen ist dieser erste Schritt so wichtig, weil wenn es negative Glaubenssätze sind, wenn ich einen negativen Zugang zu dem Thema habe, dann muss ich den erst einmal ergründen und versuchen umzukehren, damit ich dem Thema gegenüber auch aufgeschlossen bin und dem positiv gegenüberstehe. Oder wenn es auch meine Verhaltensmuster sind, die mich bis jetzt davon abgehalten haben, genug Geld zum Investieren zu haben, dass ich dann mal überlege, wie kann ich meine Verhaltensmuster ändern. Dafür muss ich aber beides erst einmal erkennen. Dafür muss ich erst einmal wissen, was denke ich überhaupt über Geld und wie verhalte ich mich in Bezug auf Geld. Und beim Verhalten zum Beispiel kann es sein, wie es bei mir auch damals war, was ich hier auch schon mal erzählt habe in dem Podcast, dass sobald das Gehalt eingeht, dass man es dann gerne ausgibt, weil man sich eben etwas gönnen möchte. Und bei diesem Ansatz ist es einfach so, dass man Geld dann als eine Art Belohnungsmechanismus sieht, beziehungsweise nicht das Geld an sich, sondern dieses Kaufverhalten. Ich kaufe etwas, um mich zu belohnen. Diese Denk- oder auch Verhaltensmuster könnte man aber genauso gut umkehren und sagen, ich gebe mein Geld nicht aus, sondern spare und investiere es, um mich zu belohnen, um mein zukünftiges Ich zu belohnen. Oder dass ich mir heute etwas Gutes tue, von dem ich später profitieren werde. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, gerade bei uns Frauen, dass viele Frauen Angst vor dem Thema Finanzen haben oder es sich nicht zutrauen. Und das ist ein Feedback, was wir sehr häufig bekommen, dass uns viele Frauen schreiben, ja, sie würden gerne investieren, aber sie haben Angst vor Finanzen, haben Angst, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen und so weiter. Und wenn das einer der Gründe ist, der mich bis jetzt abgehalten hat vom Investieren, dann muss ich mir auch dessen bewusst sein und mir überlegen, wie kann ich diese Angst überwinden. Und diese Angst vom Investieren kann ich eigentlich nur dann überwinden, wenn ich weiß, warum habe ich denn Angst oder wovor genau. Habe ich Angst, weil ich denke, ich kann es nicht, also hat es sozusagen mit dem Vertrauen in meine Fähigkeiten zu tun? Habe ich Angst davor, weil ich zu wenig Wissen habe, weil ich denke, die Börse wäre riskant und spekulativ? Dann kann ich sozusagen dagegen vorgehen, indem ich mir mehr Wissen aufbaue. Also deswegen, zunächst einmal ist es so wichtig, sich einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen, mit den eigenen Zielen, mit der Vergangenheit auch, sich mal selbst zu reflektieren und zu überlegen, warum bin ich denn noch nicht da, wo ich eigentlich finanziell sein will oder warum habe ich noch nicht die Umsetzung geschafft, wenn ich doch eigentlich weiß, dass es das Richtige ist, dass ich das eigentlich machen muss. Wenn ich schon weiß, es gibt eine Rentenlücke, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird nicht reichen. Investitionen in Aktien oder in ETFs sind der beste Hebel, um mich finanziell abzusichern. Warum habe ich dann noch nicht angefangen? Diese Frage muss man sich am Anfang stellen, um dann eben einen positiven Zugang zu dem Thema zu bekommen und sich selbst besser verstehen zu können. Wenn du also deine Finanzen in den Griff bekommen willst, dann musst du auch wissen, was dich bisher davon abgehalten hat. Und ein kurzer Hinweis an dieser Stelle an all diejenigen, die genau an diesem ersten Punkt stehen. Wir haben am Sonntag, dem 14. April, ein Live-Webinar, wo ich euch in 5 Schritten zeige, wie ihr diese Angst vor dem Investieren, diese Hindernisse überwinden könnt und auch mit euren Investitionen starten könnt. Ihr könnt euch kostenlos unter fortunalista.de/start anmelden und dann seid ihr am Sonntag dabei. Um 10 Uhr geht's los, das sind 90 Minuten, das ist gut investierte Zeit in eure finanzielle Bildung. Und wenn das Wetter am Sonntag schön ist, dann habt ihr immer noch genug Zeit, die Sonne zu genießen danach. Oder aber ihr meldet euch an und könnt nicht live dabei sein, dann bekommt ihr im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt. Also anmelden lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, meine ganz persönliche Hürde, was das Thema Investieren betrifft, war damals nicht, dass ich es mir nicht zugetraut hätte. Ich habe bloß gedacht, es ist nichts für mich. Es ist nur was für reiche Menschen. Man muss einen Haufen Geld haben, um anfangen zu können und so weiter. Das heißt, meine Hürde war weniger, dass ich meine eigenen Fähigkeiten nicht vertraut hätte, sondern eher, dass ich gedacht habe, das ist nur was für Reiche, man braucht einen Haufen Geld, um überhaupt anfangen zu können. Es ist wahnsinnig kompliziert und ich muss die ganze Zeit irgendwelche Geschäftsberichte lesen. Also ich habe da auch eine ganz falsche Vorstellung einfach vom Investieren. Als ich dann aber gecheckt habe, dass es gar nicht so schwierig ist, konnte ich es kaum erwarten und habe dann auch wirklich direkt losgelegt. Aber wie gesagt, man muss wissen, was einen bis jetzt zurückgehalten hat. Der zweite Punkt ist das Thema, wie viel kann ich investieren oder wie viel muss ich investieren? Und da gibt es eigentlich 2 Arten herauszufinden, mit welcher Summe man starten sollte. Man könnte natürlich sagen, ich gehe da möglichst mit niedrig Geld rein, habe auch wenig Risiko und so weiter. Aber letztendlich bringt das ja einen langfristig nicht weiter, sondern es ist wichtig, sich mal zu überlegen, was ist mein Ziel? Für viele ist das Ziel, die Rentenlücke zu schließen, dass also die Altersvorsorge steht. In dem Fall muss ich mich mit meiner Rentenlücke befassen und ausrechnen, wie viel Geld fehlt mir später jeden Monat zum Leben, damit ich meinen Lebensstandard halten kann. Und das Ganze kann ich dann ganz gut zurückrechnen, dass ich sage, das ist die Rentenlücke, die ich später schließen muss. Das sind dann meinetwegen 500 Euro und ich habe noch 30 Jahre Zeit bis zur Rente. Dann kann ich verschiedene Annahmen machen und mal ausrechnen, wie viel Geld müsste ich denn heute investieren, wenn ich in den nächsten Jahren eine jährliche Rendite von 6% oder 8% beispielsweise erzielen würde. Da sind dann natürlich nur Prognosen, aber damit weiß ich dann zumindest, was ist denn das Minimum, was ich jetzt wirklich sparen muss, um dieses wichtige Ziel, die Rentenlücke zu schließen, zu erreichen. Das ist die eine Herangehensweise. So machen wir das auch beispielsweise im Bootcamp, weil die meisten unserer Teilnehmerinnen im Bootcamp sind da, um eben diese Rentenlücke zu schließen, um dieses erste wichtige finanzielle Ziel zu erreichen. Theoretisch kann ich das Ganze aber noch ein bisschen anders aufsatteln, und zwar, dass ich mal eine Bestandsaufnahme mache und mir überlege, was kann ich denn wirklich maximal investieren. Da geht es also darum, wirklich Sparpotenziale aufzudecken und eine Maximierung dieser Sparrate zu erreichen. Das schaffe ich, indem ich mir mal meine finanzielle Situation anschaue, also ganz klassisch Einnahmen und Ausgaben gegenüberstelle, so einen Kassensturz mache und mir dann anschaue, wie kann ich denn jetzt möglichst viel Geld investieren, wie kann ich meine Sparsumme oder Investitionssumme so sehr wie es geht hochskalieren. Als ich mit dem Investieren angefangen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich meine Rentenlücke berechnen kann und habe dann eben diese zweite Variante gewählt. Das heißt, ich habe einfach geschaut, wie kann ich denn jetzt wirklich meine Ausgaben senken, meine Einnahmen erhöhen und alles, was ich nicht zum Leben brauche, dann tatsächlich investieren. Ich habe das dann zum Beispiel so gemacht, dass ich diesen klassischen Weg gewählt habe, bezahle dich selbst zuerst, also wenn das Gehalt eingeht, dass es dann sofort aufs Tagesgeldkonto geht, beziehungsweise auch ins Aktiendepot. Und da habe ich dann von Monat zu Monat diese Sparrate erhöht. Das heißt, ich habe zum Beispiel angefangen mit 5% von meinem Einkommen, dass ich das wegspare, dann im nächsten Monat waren 6%, dann 7% und so weiter. Und habe einfach geguckt, wie weit komme ich denn? Auf wie viel Geld kann ich denn verzichten? Der Vorteil davon ist, man lernt von Monat zu Monat mit weniger Geld klarzukommen und steigert gleichzeitig das Investitionspotenzial. Und das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, lag aber auch daran, dass ich damals erst 27 war, als ich angefangen habe mit dem Investieren. Und ganz ehrlich, mit 27 Jahren macht es auch einfach keinen Sinn, die Rentenlücke zu berechnen, weil ihr habt da meist gerade erst angefangen mit dem Arbeiten, habt die ersten Rentenpunkte gesammelt. Also eine Aussage über die spätere Rentenlücke ist sowas von Glaskugel zu diesem Zeitpunkt. Wenn ihr schon älter seid, wenn ihr vielleicht so ab 35 Jahren alt seid, dann kann man tatsächlich schon mal sehen, wohin geht's denn, in welche Richtung, wie viel Geld wird euch später fehlen. Aber je jünger ihr seid, desto ungenauer ist diese Rentenlücke. Also dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, weil es dazu auch so viel Blödsinn gibt, einfach online, und man damit so viel Angst macht. Wie gesagt, je jünger ihr seid, desto ungenauer ist diese Rentenlücke. Und tatsächlich, wenn ihr vielleicht noch so 20 Jahre bis zur Rente habt, dann weiß man vielleicht schon eher, wohin zeigt der Kompass. Am Ende des Tages kennt ihr die genaue Zahl erst dann, wenn ihr kurz vor der Rente steht, weil wer weiß, was in 10 oder 20 Jahren alles passieren kann. Wenn ich aber nun weiß, was ist die Summe, die ich investieren kann oder will, dann muss ich mir als nächstes überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was ich damit verfolge. Viele träumen ja von diesem passiven Einkommen, nie wieder arbeiten müssen und dann irgendwie von Dividenden leben können und so weiter. Ist halt die Frage, ist das mein Ziel, will ich das später erreichen, oder ist mein Ziel, dass mein Vermögen schneller wächst und sich besser vermehrt? Warum ist es wichtig, sich das zu überlegen? Weil ihr dann am Ende unterschiedliche Wertpapiere wählt. Und zwar betrifft es sowohl die Investition in Aktien wie auch die Investition in ETFs. Eine Person, die sich passives Einkommen aufbauen möchte, also von Dividenden vielleicht irgendwann mal leben möchte, die setzt bei Aktien dann eher auf sogenannte Qualitätsaktien oder Value-Aktien, die auch eine regelmäßige Dividende auszahlen, oder entsprechend auch bei ETFs auf sogenannte Smart-Beta-ETFs, die das abbilden oder die zumindest ausschüttend sind. Wenn ihr sagt, ihr wollt aber eher schnellen Vermögensaufbau, dann ist es zum Beispiel bei ETFs wichtig, dass die thesaurierend sind, dass ihr also die Dividende nicht ausgeschüttet bekommt auf euer Aktiendepot bzw. das Verrechnungskonto, sondern dass es im Fonds bleibt, im ETF bleibt und sich dadurch sozusagen stärker für euch entwickeln und vermehren kann. Stichwort Zinseszinseffekt. Dann als vierten Schritt ist es total wichtig, sich mit dem eigenen Risikoprofil auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass das viele nicht machen, wenn sie anfangen zu investieren. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe es damals auch nicht gemacht. Ich habe einfach losgelegt, mir irgendwelche ETFs rausgesucht und mir gedacht, das wird schon so gut gehen, die werden schon irgendwie passen. Das Risikoprofil ist aber super wichtig, weil ihr euch im Vorfeld überlegen müsst, wie viel Risiko bin ich finanziell bereit einzugehen. Und was ich eigentlich noch viel wichtiger finde und was noch viel schwieriger ist zu evaluieren, vor allem wenn man das alleine macht, wie viel Risiko halte ich auch mental aus? Denn letztendlich steht ja Risiko für die Schwankung bei euch im Aktiendepot. Das bedeutet, wenn ihr mehr Risiko eingeht, dann habt ihr vielleicht eine höhere Aktienquote. Dann habt ihr vielleicht auch eher Wachstumsaktien als Value- oder Quality-Aktien, die per se auch öfters dazu neigen, volatiler zu sein. Das heißt, in eurem Aktiendepot ist dann viel los. Und die Frage ist, haltet ihr das mental aus? Denn das Worst-Case-Szenario wäre ja, ihr fangt an zu investieren, ihr habt Spaß daran, ihr seid stolz auf euch, ihr habt es endlich geschafft, ihr habt diesen wichtigen Schritt endlich gewagt, nur um dann festzustellen, dass ihr viel zu risikoreich investiert habt und dass ihr diese Schwankungen in eurem eigenen Aktiendepot einfach nicht aushaltet und nervös werdet. Und dann könnte das Worst-Case-Szenario eintreten. Die Aktienkurse sinken, euer Aktiendepot kommt ins Minus und ihr denkt euch, oh mein Gott, Panik, ich verkaufe jetzt einfach alles und rette noch das, was noch da ist. Und damit wir eben in diese mentale Falle nicht tappen, ist es vorher wichtig, sich mal zu überlegen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mein Aktiendepot dann mal wirklich im Minus ist? Oder wie sehr lasse ich mich auch von Nachrichten beeinflussen? Weil natürlich gibt es jeden Tag auch zuhauf negative Nachrichten zu einzelnen Unternehmen, zu einzelnen Indizes, zu ganzen Märkten. Dann geht es halt darum, dass der DAX unter Druck ist, wie lange es noch gut gehen wird mit der Wirtschaft, wie lange die Rezession noch anhält, wann die nächste kommt und so weiter. Und dann muss ich mich halt wirklich fragen und ehrlich zu mir sein, was machen diese ganzen Nachrichten mit mir? Stecke ich das locker weg oder bekomme ich dann Angst oder auch Panik und habe dann vielleicht auch Zweifel an meinen eigenen Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe. Und ich weiß natürlich auch selbst, wie das ist, wenn man diese Nachrichten konsumiert und sich dann darüber Gedanken macht. Mittlerweile in den 12 Jahren, in denen ich investiere, ist es bei mir jetzt so, natürlich konsumiere ich auch diese Nachrichten, schaue mir die Tagesschau an, was da über die Börse gesagt wird, lese Börsennachrichten und so weiter, bleib also informiert, aber ich lasse mich davon nicht mehr beeinflussen. Weder positiv, dass ich mir denke, ich muss jetzt unbedingt in eine Aktie investieren, weil der Kurs jetzt gestiegen ist, oder ich muss jetzt unbedingt in KI-Technologien investieren, aber auch nicht negativ, wenn es heißt, dass die Börse jetzt unter Druck ist, dass die Kurse jetzt nachgeben und dass Weltuntergangsstimmung herrscht. Aber da Geld eben so ein emotionales Thema ist, muss ich mich einfach damit befassen und mir überlegen, wie fühle ich mich denn mit all diesen Nachrichten, die dann eben auch um mich herum sind. Die nächste Entscheidung, Schritt Nummer 5 sozusagen, die ihr treffen solltet, ist, wollt ihr eigentlich passiv investieren oder aktiv? Dazu einmal ganz kurz die Abgrenzung, was ist aktives Investieren, was ist passives Investieren. Beim aktiven Investieren habt ihr eine Anlagestrategie, mit der ihr versucht, durch die Auswahl einzelner ETFs, der Markt ist halt immer so ein Vergleichsindex, das ist manchmal der DAX bei deutschen Aktien, meistens wird so ein MSCI World genommen, ein internationaler Index, dass man sich einfach anschaut, ist euer Aktiendepot, euer Aktienportfolio, eure persönliche Performance, ist die besser als die von so einem Index wie dem MSCI World oder dem DAX? Und letztendlich verfolgt das auch so eine aktive Aktienstrategie. Denn das Gegenteil davon wäre ja zu sagen, ich versuche nicht die besten Aktien zu finden und in diese zu investieren, sondern ich investiere einfach in alle Aktien aus dem DAX, in alle Aktien aus dem MSCI World und so weiter, dass ich also wirklich so ganze Indizes eben habe, was ich dann ja mit ETFs mache. Was sind aber die größten Unterschiede? Denn natürlich klingt es doch total attraktiv zu sagen, warum soll ich mich mit dieser durchschnittlichen DAX-Rendite von 8,7% begnügen, wenn ich ja vielleicht auch 10, 12 oder sogar 15% Rendite haben kann? Und da muss man sich aber ganz ehrlich die Frage stellen, weiß ich denn wirklich mehr als alle anderen, die da an der Börse aktiv sind? Habe ich die besseren Tools? Habe ich die besseren Insights? Habe ich wirklich mehr Ahnung als all die anderen Anlegerinnen und Anleger? Und vor allem, bin ich bereit, die Zeit zu investieren? Denn gerade beim Stockpicking, da muss ich mir natürlich jedes einzelne Unternehmen auch ganz genau anschauen, muss es unter die Lupe nehmen und mir angucken, was macht es überhaupt, wie ist die Konkurrenz, wie sind aber auch die Zahlen, wie sind die Gewinne, die Umsätze, wie ist die Schuldenquote und das dann natürlich auch im Verhältnis zum Aktienkurs setzen, also klassische Fundamentaldaten mir anschauen und auch die Aktienkennzahlen. Und das ist natürlich nicht nur ganz schön aufwendig, sondern ich muss da auch viel Wissen haben und die Erfahrung, wie ich diese Zahlen zu lesen habe. Deswegen da nochmal die Frage stellen, nicht nur bin ich bereit, die Zeit zu investieren, sondern eben habe ich auch das Wissen und die Erfahrung und denke ich, dass ich den Markt schlagen kann, was ja nichts anderes bedeutet als, ich bin klüger als alle anderen, die da gerade an der Börse aktiv sind. Und da muss ich gerade an unsere letzte Live-Session im Bootcamp denken, was aktuell noch läuft, da wir genau das Thema ETFs hatten und eine Teilnehmerin sich dann gemeldet hat und gesagt hat, okay, also ich habe mir jetzt hier meine Anlagestrategie rausgesucht, ich habe mir meine passenden Indizes dazu ausgesucht und jetzt habe ich die ETFs, die diesen Index abbilden, mir rausgesucht und miteinander verglichen anhand von bestimmten Kriterien. Das sind je nachdem, was euch da wichtig ist, ungefähr 5 bis 7 Kriterien, die ihr da anwenden müsst. Und dann war ihre Frage, war es das jetzt wirklich? Also ist das jetzt wirklich alles gewesen, was ich bei ETFs machen muss? Und sie konnte es kaum glauben, dass es dann tatsächlich so einfach ist, wenn man an diesem Punkt schon angelangt ist, dass dann die ETF-Auswahl wirklich nicht mehr so schwierig ist. Man muss natürlich erst einmal dahin kommen. Und ich würde mal behaupten, wenn ihr schon etwas geübt seid, wenn ihr wisst, welchen Index ihr besparen wollt, wenn ihr dann anfangt, die passenden ETFs dazu herauszusuchen und zu vergleichen, dann schätze ich, werden oft, je nachdem wie viele ETFs es gibt, zwischen 1 Stunde und 3 Stunden bereits reichen, um diesen Vergleich zu machen. Und das ist eben dieser große Vorteil am passiven Investieren. Damit schlagt ihr nicht den Markt, sondern könnt nie besser sein eben als der Markt. aber ihr habt viel weniger Aufwand. Und gerade wenn ihr neu anfangt zu investieren, wenn ihr vielleicht, wenn wir nochmal an Punkt 1 denken, euch das Thema noch nicht so zutraut, noch nicht so viel Wissen habt, dann ist das einfach ein super einfacher Einstieg, der euch vieles leicht macht und mit dem ihr trotzdem eine sehr gute Rendite erzielen könnt. Weil ich meine, so wie beim DAX 8,7%, das ist eine super Rendite. Und eben abgesehen davon, wenn ihr investieren nicht zu einem Hobby machen wollt, dann habt ihr damit auch Ruhe. Dann habt ihr einmal diesen großen Aufwand am Anfang und danach könnt ihr euch entspannen und euer Aktiendepot vielleicht 2-3 Stunden im Jahr müsst ihr dann noch pflegen, müsst das Rebalancing machen. Aber ihr habt wirklich sehr, sehr wenig Aufwand damit und das Ganze läuft dann automatisiert. Und das Schöne ist ja, ihr könnt ja auch sagen, ich fange an mit einer passiven Anlagestrategie aus 1, 2 oder vielleicht sogar 3 ETFs. Und irgendwann, wenn ich da eben schon mehr Erfahrung habe, wenn ich vor allem mein mentales Risikoprofil schon besser einschätzen kann, dann kann ich sogar das mit einer aktiven Anlagestrategie mischen, indem ich Einzelaktien sogar hinzufüge. Dann sind wir beim Thema Core-Satellite-Strategie angekommen. Was das ist, das habe ich bereits in der vorletzten Folge erklärt, also hört da gerne rein, falls euch das Thema Core-Satellite-Strategie interessiert. Da erzähle ich so ein bisschen, wie aus meiner passiven Anlagestrategie so eine Core-Satellite-Strategie auch wurde. Letztendlich sind das die Punkte und Überlegungen, die ich euch ans Herz legen würde, wenn ihr jetzt wirklich bei Null startet, wie ihr anfangen solltet, welche Gedanken ihr euch machen solltet. Das heißt, ihr könnt gerne einfach den Podcast auch nochmal anhören, euch die Punkte nochmal aufschreiben. Ihr könnt auch gerne am Sonntag in unser Live-Webinar reinkommen. Um 10 Uhr geht's los, 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Es geht darum, wie ihr lernt, angstfrei zu investieren und wie ihr euch dann eben auch eine Anlagestrategie aufsetzt und das Ganze umsetzt. Aber wir starten eben bei dem Punkt, an dem viele Frauen sind, die sagen, ich traue mir das nicht zu, ich habe Angst, dass ich mein Geld verliere. Was ist, wenn es den Finanzmarkt irgendwann nicht mehr gibt? Auch schon Fragen, die ich gehört und bekommen habe. Also all solche Fragestellungen klären wir. Und ihr könnt mir natürlich auch am Ende live eure Fragen stellen. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein und diese 90 Minuten in euer Wissen zu investieren. Und wenn ihr euch anmeldet und doch nicht dabei sein könnt, dann bekommt ihr danach die Aufzeichnung auch zugeschickt. Und alle Infos dazu findet ihr unter fortunalista.de/start. Und bevor ich mich verabschiede, freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung. Wenn ihr was Neues mitnehmen konntet, dann lasst gerne eine Bewertung da. Hört auch gerne in die vergangenen Folgen rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da spreche ich unter anderem darüber, wie ihr in verschiedenen Altersklassen mit dem Investieren starten könnt, was ihr da beachten müsst, gerade im Hinblick auf wieder auf das Thema Risikoprofil. Und in der vorletzten Folge erzähle ich zum Beispiel von meinen eigenen Fehlern und meinen Learnings, die ich in den letzten 12 Jahren gesammelt habe. Ich freue mich also, wenn wir uns beim nächsten Mal hören und falls ihr Themenwünsche habt, dann schickt uns die auch gerne entweder per E-Mail an info@fortunalista.de oder per Instagram und dann werden wir das auch berücksichtigen. Euch weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.